Prag, Donnerstag, 18. Mai 1989. König Wenzel saß auf hohem Ross, das kühne Haupt zum Ufer der Moldau gerichtet. Steil brannte die Sonne über dem Hradschin, über der mächtigen Burg und strahlte auf die Kirchen, Klöster, Türme und Paläste dieser alten Metropole. Lärm waberte aus den Gassen und den geduckten Häusern der Altstadt. Stundenlang hatten Anne und Fred die mittelalterlichen Gemäuer durchstreift, bis zur Karlsbrücke, die nach Kleinseite reicht. Zufällig gerieten sie in ein Antiquariat für deutsche Bücher. In den Regalen reihten sich Vorkriegsbände und Bücher aus Westdeutschland. Als er die blauen Rücken erspähte, zählte Fred mit zitternder Hand seine Kronen, fast die gesamte Barschaft ging drauf. Nun saßen sie in einem Straßencafé und er beobachtete die Touristen, die sich vor dem Reiterstandbild des Königs aufstellten, für die Fotos für die Lieben daheim. Versonnen sagte Anne: „Es ist eine herrliche Stadt. Das war eine gute Idee. Danke, Fred." Sie streckte die Beine aus und rieb ihre Knöchel. Sie war braun gebrannt, trug eine Bluse mit blauen und roten Karos. Er sagte: „Es ist wie Urlaub." Er dachte: „Urlaub vom Krieg um Zion." Es war nicht nur eine gute Idee, es war die beste, die du jemals hattest. Anne sagte: „Urlaub vom kleinen, engen Land. Ich wünschte, wir könnten ein paar Wochen bleiben. Richtig ausspannen." Sie schien aufgeblüht. Ihre Augen hatten sich geklärt. Und wenn sie redete, kam Leben in ihre Hände. Ihre Schultern wirkten erleichtert, entspannt, als wäre ein schweres Gewicht von ihnen genommen. Er sah es und er war glücklich. Er dachte: „Das musst du dir merken, falls du eines Tages wieder ein Refugium brauchst." Aufgeräumt sagte er: „Urlaub? Wenn schon, dann richtig. Was hältst du von 4 Wochen Ungarn im Sommer? Wir fangen in Budapest an und schlagen uns zur Pusta durch. Wir nehmen ein kleines Zelt mit und wenig Gepäck." „Das klingt verlockend. Ich war noch nie in Ungarn." „Nein? Darf ich es dir zeigen? Bitte." Sie lächelte. „Ende Juli habe ich keine Dienste, weil ich Urlaub eingetragen habe, bis in den August hinein. 3 Wochen, warum nicht?" Er schnitt eine Grimasse. „Ich weiß nicht, wann wir Semesterferien kriegen." „Na, ab Mitte Juli, wie alle." „Nein, wir müssen den Bauern bei der Ernte helfen. Das steht fest, offen ist nur wann." „Und wie lange?" „Na, 3 oder 4 Wochen, voraussichtlich im August." Schmollend verzog sie die Lippen. „Schade, da ist wohl kaum etwas zu machen." „Ich biege das hin, keine Sorge. Du fährst mit einer Freundin vor und wir treffen uns in Budapest." Ihre Mundwinkel wanderten nach oben. „So machen wir es, sehr gut. Mein Hyperion, der immer eine Lösung für alles findet." Die Bände von Bloch lagen auf dem Tisch, schmale Bücher, und Fred hatte den ersten Band der Trilogie aufgeschlagen, las: „Dass man lebt, ist nicht zu empfinden. Dass das, das uns als lebendig setzt, kommt selber nicht vor. Es liegt tief unten dort, wo wir anfangen, leibhaftig zu sein. Dieser Stoß in uns ist gemeint, wenn man sagt, der Mensch lebe nicht, um zu leben, sondern weil er lebt. Keiner hat sich diesen drängenden Zustand ausgesucht. Er ist mit uns, seit wir sind und indem wir sind. Leer und daher gierig, strebend und daher unruhig geht es in unserem unmittelbaren Sein her. Aber all dies empfindet sich nicht, es muss da zuerst aus sich herausgehen. Dann spürt es sich als Drang, als ganz Wagen und Unbestimmten. Vom Das des Drängens kommt kein Lebender los, so müde er auch davon geworden sein mag. Dieser Durst meldet sich stets und nennt sich nicht." Fred dachte: „Das Leben trinken in vollen Schlucken, wie einen Urlaub in der goldenen Stadt." Anne fragte: „Hey Büchernarr, was liest du?" „Eine Offenbarung, das Buch Hoffnung, das allen anderen Büchern vorausgeht. Am Anfang waren nicht Worte oder Taten, am Anfang war die Hoffnung." Interessiert nahm sie einen Band, blätterte darin. Aufmerksam beobachtete er den schattigen Widerstein des Papiers in ihrer Iris, ihre Lippen, die sich langsam schlossen und öffneten, ihre Finger an der blauen Pappe. Er bat, lies vor. Was? Was dir gefällt? Sie suchte und schien eine Stelle gefunden zu haben. Sie legte das Buch auf den Tisch, drückte die Seiten glatt und begann, der Wunsch, auf eigenen Füßen zu stehen, ist mit dem nach aufrechtem Gang nahe verwandt. Es gibt in jedem Menschen einen wie immer durchkreuzten Willen, der unabhängig zu sein wünscht und nicht untertan. Dieser Wille lebt in seinem eigenen Zimmer oder sehnt sich nach ihm, desto mehr, je weniger es da ist. Nachdenklich legte Anne die Seiten um, las laut. Freundschaft ist zugleich das wichtigste Stück einer auf Dauer und Gewohnheit angelegten Liebe. So gehen die meisten Ehen nicht aus mangelnder Liebe, sondern aus mangelnder Freundschaft zugrunde. Sie hob die Augen. Lass uns immer Freunde bleiben, Fred. Ich bitte dich darum. Über der goldenen Stadt herrschte Goldwetter und die Maisonne knisterte in den Haaren. Hitze flutete über den Wenzelsplatz, vom Fluss herangetragen. Fred sagte, ich liebe dich, Anne. Das ist die Wahrheit und darin liegt meine Hoffnung. Endlich schenkte sie ihm das Lächeln, das er lange vermisst hatte, ohne Zurückhaltung, ohne Trauer oder Zweifel. Ihre Pupillen waren lupenreine Kristalle. Sie las weiter. Der Mensch begehrt und wünscht sein Leben lang, doch soll er sagen, was er unbedingt, was er überhaupt will, so steht er als Laie da. Fred flüsterte, ich will dich, Anne, lass uns ins Hotel gehen. Die Stadt an der Moldau war ein altes Lied, das unaufhörlich summte. Anne klappte das Buch zu, ihr Lächeln wandelte sich in das hintergründige Zucken ihrer Lippen. Vor König Wenzel posierten die Touristen, ihre Führer malträtierten die Auslöser. Heuschreckengleich schwärmten die Touristen in die Geschäfte und Cafés. Jede Meute ging ein Führer vorn weg mit einem Regenschirm oder einem Wimpel. Fred erzählte, ich war einmal im Ferienlager als Rettungsschwimmer. Um die Kinder zu unterscheiden, haben wir ihnen farbige Badekappen aufgesetzt. Dann kann man sie leichter zählen, ob alle da sind. Warum erzählst du mir das? Stell dir vor, man würde den Touristen bunte Badekappen aufsetzen. Das würde das Stadtbild erheblich auflockern, meinst du nicht? Ach du, deine Ideen. Mir gefällt's auch so. Es war eine wundervolle Idee, nach Prag zu fahren. Die Freude konnte mir nicht einmal der scheiß Grenzer in Bad Schandau vermiesen. Am liebsten hätte der eine Leibesvisitation gemacht. Eine Gruppe kam vorbei, im Sonntagsstaat mit Nelken im Knopfloch. Das waren keine Touristen, denn sie hatten keine Kameras. Die Gruppe zählte ein gutes Dutzend, ihnen folgten Polizisten. Die Leute liefen vorbei und verschwanden im Gewühl. Komischer Aufmarsch, sagte Anne. Haben die Tschechen heute einen Feiertag? Keine Ahnung, was weiß ich. Nebenan saß ein weißhaariger Mann mit roter Nase. Vor ihm standen ein Glas Wasser und ein überfüllter Aschenbecher. Er beugte sich vor. Entschuldigen Sie bitte, ich will mich nicht aufdrängen, sagte er, im beinahe perfekten Deutsch. Sie möchten wissen, was diese Leute bedeuten? Er lächelte wie schwäg. Anne nickte. Nun, sagte er freundlich, heute ist tatsächlich ein Feiertag. Heute haben Sie den Václav Havel aus dem Gefängnis entlassen. Er war 4 Monate im Knast, nun ist er frei. Meinen Sie den Schriftsteller? Fragte Anne überrascht. Genau den, meine Liebe. Sein Lächeln trug die Nachsicht des Alters. Er fragte, Sie wissen also, wer Václav Havel ist? Er hat die Charta 77 gegründet. Zufrieden lehnte sich der Alte zurück. Wie ich sehe, interessieren Sie sich für unser Land. Das ist gut. Die meisten Touristen kommen her, um die alten Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Unsere jüngste Vergangenheit ist Ihnen kaum von Belang. Kein Wunder, denn dafür gibt es keine Denkmale. Vertraulich wandte sich ihnen der Alte zu, senkte die Stimme. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen ein paar interessante Orte. Wissen Sie, ich war 68 dabei. Ich kann Ihnen einiges zeigen, was Sie in keinem Reiseführer finden. Sofort war Anne Feuer und Flamme. Fred ließ sich von ihrer Neugier anstecken. Vorsichtig schaute sich der Alte um. Wir dürfen nicht zu laut darüber reden. Überall stecken Spitzel. Wir sind nur drei Leute, das fällt nicht auf. Außerdem kann ich mit Ihnen Deutsch sprechen. Woher haben Sie Ihre Kenntnisse? Vom Hitler. Als die Deutschen kamen, war ich ein Junge, in dem Alter, in dem der Mensch seine Muttersprache lernt. Ich lernte zwei Sprachen, die meiner Eltern und die der Besatzer. Später hatte ich oft Reisegruppen aus ihrem Land, meist sehr gebildete Leute, das muss man schon sagen. Der Kellner kam und der Alte sagte etwas auf Tschechisch zu ihm. Schwungvoll holte der Kellner seine Börse aus dem Gürtel, sie zahlten. Der alte Mann zog ein Bein nach, es fiel Fred erst auf, als sie über den Wenzelsplatz gingen. Dieser Platz ist für uns Tschechen das, was für sie das Brandenburger Tor ist. Jede Nation hat solche Orte. Ich erinnere mich genau daran, als die Deutschen ihre Motorräder an der Wenzelsstatue parkten, in der Manier der Sieger. Das hatte niemand für möglich gehalten, dass der Westen tatenlos zusieht. Und 30 Jahre später, diese Tage im August 68. Damals herrschte so viel Hoffnung, so ein Aufbruch. Und plötzlich rollten russische Panzer durch die Stadt, über Barrikaden, über Menschenleiber. Sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, denn ihr Deutschen seid ein Volk, dessen Vergangenheit so furchtbar ist, dass es besser keine hätte. Doch wir Tschechen, wir gehörten immer zum freien Europa. Und nun kamen diese asiatischen Horden, um uns zu unterjochen. Das war schlimm, sehr schlimm. Er blieb stehen, blickte sich um. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Kommen Sie, sehen wir uns den alten Wenzel etwas näher an. Er überwand die breite Fahrbahn zur Mittelinsel, auf der die grüne Bronzestatue thronte, auf einem meterhohen Steinsockel, flankiert von übermannshohen Heiligen. Der Alte blieb vor einem unscheinbaren Holzkreuz stehen, das im Gras vor dem Denkmal steckte. Es lugte kaum über die grünen Spitzen. »Die wenigsten Touristen erfahren, was dieses Kreuz bedeutet«, murmelte er leise. »Bitte, bücken Sie sich nicht. Hier wimmelt es von Aufpassern. Manchmal ist das Kreuz weg, dann steht es am nächsten Morgen wieder da.« »Wem gehört es?«, wollte Fred wissen. »Wir stellen es zum Andenken an Jan Palach auf. Sehen Sie die breite Treppe hinterm Denkmal? Das ist der Ort, an dem er sich verbrannt hat, Anfang 69, aus Protest gegen die Russen und ihre schmierigen Handlanger. Jedes Mal, wenn er die Russen erwähnte, wurden seine Lippen spitz und sein ganzes Gesicht. Ist es ein Grab? Der Alte schüttelte den Kopf. Sein Grab befand sich zuerst auf dem Olsaner Friedhof. Damals kamen Zehntausende, um ihn in die Erde zu betten. Wo liegt der Olsaner Friedhof? Metrostation Flora. Aber machen Sie sich keine Mühe. Die Kommunisten haben sein Grab geschändet, um es in sein Heimatdorf zu verlegen, fernab der Hauptstadt, wo es zur Pilgerstätte geworden war. Havel wollte vor 4 Wochen dort Blumen ablegen, deshalb wurde er verhaftet. Nun ist er wieder frei. Wer war Jan Palach? Ein Priester? Ein Student der Karls-Universität. Er wurde 20 Jahre alt. Wenig später verbrannte sich ein zweiter junger Mann. Es waren furchtbare Zeiten. »Ist es heute besser?«, fragte Anne. »Oh, es ist wie bei Ihnen. Man richtet sich ein. Vergessen, was geschehen ist, kann man nicht. Nicht, solange man lebt.« Sie liefen zur Moldau. Fred sagte, »Ich habe keine Ahnung, was damals passierte. Bei uns redet man nicht über den Prager Frühling, nicht einmal hinter vorgehaltener Hand.« »Das stimmt. Man versucht, diese Ereignisse totzuschweigen. Im Ostblock herrscht Friedhofsruhe. Wehe, wenn die Toten eines Tages aufstehen und zur Abrechnung schreiten.« Sie ließen das lärmende Treiben auf dem Wenzelsplatz hinter sich und bogen in eine Gasse ein. Der Schleichweg führte sie zu einem alten Kloster inmitten einer grünen Anlage. »Als die Russen kamen, habe ich mich hier versteckt. Das war natürlich dumm, denn wo suchten sie zuerst? In den Klöstern und Kirchen. Ich entkam mit Glück, andere hatten dieses Glück nicht. Sie wurden erschossen oder verschwanden im Gulag. Das ist die Fratze des Kommunismus, so sieht er aus.« Er lächelte mit traurigen Augen. »Aber seine Zeit läuft ab. Haben Sie es im Fernsehen gesehen? Gorbatschow ist in China.« Peking demonstrieren hunderttausende Menschen gegen die Herrschaft der Partei. Ich fühle mich um 20 Jahre zurückversetzt. Plötzlich scheint alles möglich.